Möchte uns auch alle ganz herzlich begrüßen zu dieser Morgenstunde und wünsche, dass der Herr persönlich uns durch sein Wort uns wiederum auch segnen möchte. Wir haben morgen oder für morgen ein Gebets- und Fasttag auch eingeplant zu halten. Und so wurden meine Gedanken innerlich auch in diese Richtung auch geführt. Und ich möchte so einen Aspekt des Fastens aus der Schrift auch mit der Hilfe des Herrn uns auch weitergeben. Im Allgemeinen können wir sagen, dass das Fasten, ich sage nur so, aus unserem Alltag, kann man sagen, verbannt wurde. Es gibt zwar durchaus Gedanken, wo Menschen aus gesundheitlichen Gründen auch fasten, übergewichtige Menschen, die vielleicht auch damit ihre Sorge auch haben. Und es ist wirklich so, dass durch den Wohlstand, durch viele Speisen, die nicht ganz auch natürlich sind, wirkt es eben sich auch negativ auf unseren Körper auch aus. Und so setzt sich vielleicht der eine, der andere Pfund auch an, dann kommt noch viel in der Bewegung möglicherweise noch dazu. Wie dem auch sei, das Fasten, es trägt definitiv auch dazu bei, dass man, ich sag mal, überschüssiges Fett oder auch die Schlacke, die man so angesammelt hat, oder auch totes Gewebe, dass es entsprechend abgebaut wird. Aber wir wollen heute Morgen den Fokus auf etwas anderes herrichten. Und zwar auf das biblische Fasten. Mir persönlich ist dieser Bereich auch längere Zeit, wie soll ich sagen, man hat gewusst, ja, so es steht im Wort Gottes drin. Man soll fasten, aber wie soll man fasten? Wie soll man da vorgehen? Was sagt die Schrift auch dazu? Mir persönlich hat ein kleines Büchle, was wir auch unten am Büchertisch haben, auch da sehr geholfen. Und zwar heißt es Fasten, was sagt die Bibel auch dazu? So, das kann ich auch einem jeden Einzelnen in diese Richtung auch empfehlen. Nun allgemein, wir leben ja in einer Wohlstandsgesellschaft, wo wir ja das Essen in Hülle und Fülle einfach haben. Und ja, jetzt Fasten, das bedeutet ja etwas zu entbehren, etwas, was wir ja eigentlich gar nicht so richtig vielleicht auch schätzen. Wir sind in gewisser Weise bequem als Menschen, wir neigen dazu, zur Bequemlichkeit. Und darum glaube ich, dass uns auch das Fasten eine gewisse Überwindung auch kostet. Das heißt, es ist etwas Bewusstes, eine bewusste Entscheidung, die wir dann vor Gott auch treffen. Und heute Morgen möchte ich in einer Richtung das Ganze beleuchten, und zwar aus dem vorgelesenen Wort möchte ich den fünften Vers uns noch einmal vorlesen, Sacharja 7, den fünften Vers. Rede zu allem Volk im Land und zu den Priestern und sage, als ihr fastetet und Leid trugt im fünften und siebten Monat, diese 70 Jahre lang, habt ihr da für mich gefastet. Und das soll der Gedanke sein, ein Fasten für Gott. Möchte aber zuerst sehr allgemein auf das Fasten eingehen, was die Schrift auch dazu sagt, und dann zu einem späteren Zeitpunkt auf den Kern auch dieses Themas kommen. Nun, was bedeutet eigentlich Fasten? Fasten bedeutet, dass wir freiwillig verzichten auf Nahrung in erster Linie und wenn es von Gott gewollt ist, dann auch auf Wasser oder auch auf die Flüssigkeit, die wir tagtäglich auch zu uns nehmen. In dem Alten Testament hat Gott das Volk gelehrt, zum Beispiel an dem Versöhnungstag, dass das Volk sich demütigen soll. Wörtlich übersetzt heißt es, die Seele kasteien. Das heißt, das Volk war sich dessen bewusst, dass sie Sünde auf sich geladen haben und dass der Hohepriester ja einmal im Jahr ins Allerheiligste eingegangen ist und Sühnung für die Menschen auch erwirkt hat. Und diese Sündenlast, dieses Vergehen, dieses persönliche Vergehen vor Gott, sollten die Kinder Israel in dieser Herzenshaltung so vor Gott erscheinen, dass sie sich tief beugen, dass sie sich demütigen, dass sie ihre Seele, so wie es hier heißt, auch kasteien. Das heißt, sie sollen sich der Speise auch enthalten. Wir lesen, dass Mose, als er das Gesetz von Gott empfing auf dem Berge, war er 40 Tage auf dem Berg gewesen. Werde noch später ganz kurz auch dazu kommen. Etwas sehr, sehr eigentlich Außergewöhnliches schon. 40 Tage. Wir lesen nirgends, dass er getrunken hat oder gegessen hat. Und genau das Gleiche können wir auch von Elia sagen. Auch Elia, zuerst wurde er durch den Engel des Herrn gestärkt und dann lesen wir, in der Kraft des Herrn lief er 40 Tage durch die Wüste. Diese zwei Fälle, vielleicht schon mal vorab, die können wir eigentlich in die Kategorie einordnen, das sind eigentlich Außergewöhnliche. Das heißt, das sind eigentlich Wunder Gottes an uns Menschen, diese zwei. Und es ist interessant, warum eigentlich diese zwei Personen. Wir wissen, dass ein Mensch ohne Flüssigkeit, man sagt so 3 Tage. 3 Tage ist noch okay, aber alles, was darüber hinaus, das geht schon in Richtung Wunder. Und warum genau die zwei Personen, Mose und Elia? Es ist nicht umsonst, als der Herr Jesus verklärt wurde auf dem Berg, dann war Mose da, der Vertreter des Alten Testamentes, und es war auch Elia da, ein Vertreter der Propheten. Also außergewöhnliche Männer Gottes, die Gott gebrauchen konnte in besonderer Art und Weise. Und die haben auch dieses besondere Wunder auch des Fastens auch erlebt. Uns wird im Alten Testament durchaus beschrieben, dass das, wo sich das Volk sich gedemütigt hat, wo sie Buße getan haben, zum Beispiel in 1. Samuel 7, Vers 6, und sie kamen zusammen in Mizpa und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn und fasteten an demselben Tage und sprachen dort: Wir haben an dem Herrn gesündigt. So richtete Samuel die Israeliten in Mizpa. Wir lesen, als dann weiter im Alten Testament, dass das Volk Israel ja nach Babylon auch verschleppt wurde. Und so meine ich, schreibt auch Sacharja, dass das Volk damals viermal, also viermal im Jahr, haben die ein Fasten gehalten. Wenn wir in das Neue Testament reingehen, so lesen wir, dass die Pharisäer gefastet haben. Wer weiß, wie oft sie gefastet haben? Mal die Frage so in die Runde. Ja, es waren zweimal in der Woche gewesen, ja? Nicht viermal im Jahr, sondern diese haben schon zweimal in der Woche gefastet. Das heißt, es war den Menschen zu der damaligen Zeit, wo das Neue Testament oder wo der Herr Jesus auf Erden war, das Reich Gottes auch gepredigt hat, das war den Menschen völlig vertraut, dass sie eben auch gefastet haben. Wir können weitergehen. Apostel Paulus hat gefastet. Andere, auch Jünger haben gefastet. Es wird von Menschen auch aus der Geschichte berichtet, die Gott auf eine besondere Art und Weise gebraucht hat, wo sie Tagebücher geschrieben haben, dass sie auch gefastet haben. Und so können wir davon ausgehen, dass eine Vielzahl von Gläubigen, die eben halt keine Tagebücher geschrieben haben, aber dass die sich genauso an das gehalten haben und eben gefastet auch haben. Und die Frage ist nochmal auch an mich so persönlich ergangen, wie vertraut ist mir persönlich das Fasten? So, man hört es hier und da, man liest es auch in der Bibel, aber ist das Fasten mir persönlich vertraut? Und ich möchte zuerst die Arten des Fastens auch darlegen. So, in diesem Büchle werden drei Unterscheidungen gemacht. Einmal das gewöhnliche Fasten. Das gewöhnliche Fasten bedeutet, dass man nur auf Nahrung verzichtet. Das heißt, dass man trotzdem auch tagsüber Flüssigkeit, Wasser, wie auch immer, zu sich auch nimmt. Das beste Beispiel dazu ist auch unser Herr Jesus selber. Wir lesen zum Beispiel Lukas 4 in dem zweiten Vers, dass es heißt, dass er nichts aß. Er hat nichts gegessen. Und dann am Ende, als die Versuchung fertig war, dann heißt es, und es hungerte ihn. Das heißt, wir haben keine Hinweise, dass er nicht getrunken hat. Und trotzdem ist hier auch wiederum diese Zahl 40 Tage. Aber eben anders wie bei Mose, anders wie bei Elia, nur sozusagen Verzicht auf die Speise. Das gewöhnliche Fasten, wenn ich so auf uns jetzt nochmal auch übergehen möchte, so, wir können auch durchaus eine Mahlzeit auch auslassen und so langsam, sage ich mal, reinkommen, zu sehen, wie der Körper auch darauf reagiert, weil wir sind auch sehr, sehr unterschiedlich. Ja, es gibt auch Situationen, wo es auch nicht empfohlen wird zu fasten, zum Beispiel bei den Schwangeren oder die besondere Krankheiten noch haben. So etwas gibt es auch. Und doch ist es auf der anderen Seite so, dass das Wort Gottes es klar und deutlich das Fasten auch lehrt. Nach dem gewöhnlichen Fasten wird das absolute Fasten erwähnt. Ein absolutes Fasten schließt ein Verzicht von Speise und Getränk auch ein oder auch der Flüssigkeit ein. Das heißt, hier lesen wir an mehreren Stellen in der Schrift, dass Menschen tatsächlich 3 Tage in so einer Art und Weise gefastet haben. Wir lesen von Apostel Paulus, als er diese Erscheinung hatte und als er damals in Damaskus war, dass er 3 Tage nichts gegessen und nichts getrunken hatte. Wir lesen aber auch aus dem Alten Testament, wo Haman damals mit List sich bei dem König erschlichen hat, dass das Volk Israel ausgerottet werden soll, dann hat die Königin, die Esther, sie hat den Mardochai, seinen Onkel, gebeten, dass das ganze Volk fasten soll, ohne Essen und ohne Trinken. Also eine ganz außergewöhnliche Situation auch hier, wo es wirklich um Leben und um Tod ging. Und da haben Menschen das vor Gott empfunden, wirklich so radikal, radikal hier in dem Sinne auch zu fasten. Wir lesen auch noch von einer dritten Kategorie, das kann man mit einem teilweisen Fasten auch beschreiben. Das wird zum Beispiel von Daniel berichtet. In dem 10. Kapitel heißt es, die Verse 2 und 3, Zu der Zeit trauerte ich, Daniel, 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise, Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund und ich salbte mich auch nicht, bis die 3 Wochen um waren. Das heißt, er hat sowohl gegessen, er hat sowohl getrunken, aber er hat sich in gewisser Weise gewissen Speisen sich einfach entzogen, um auch hier Gott auch ja, zu zeigen, wie ernst ihm die Sache auch auf dem Herzen lag. Wir wollen nun ins Neue Testament reingehen und untersuchen, was der Herr Jesus selber uns hinterlassen hat zu dem Thema Fasten. Und lasst uns bitte Matthäus 6 aufschlagen. Und ich möchte uns hier einige Verse auch vorlesen. Ab dem 1. Vers. Gebt Acht auf eure Almosen, dass ihr sie nicht vor den Leuten gebt, damit ihr von ihnen gesehen werdet. Ihr bekommt sonst keinen Lohn von eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du es nicht vor dir her ausposaunen lassen, wie die Heuchler es tun in den Synagogen und auf den Straßen, damit sie von den Leuten gepriesen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn verspielt. Dann ab dem 5. Vers. Wenn du betest, sollst du nicht sein wie ein Heuchler, die gern in die Synagogen oder an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn verspielt. Und jetzt geht der Herr Jesus ab dem 16. Vers auf das Fasten ein. Wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinschauen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um den Leuten zu zeigen, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn verspielt. Wenn du fastest, dann salbe deinen Kopf und wasche dein Gesicht, damit du nicht den Leuten zeigst, dass du fastest, sondern deinem Vater, der verborgen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. So, in diesem Abschnitt geht Herr Jesus auf das Almosengeben ein, er geht auf das Gebet ein und er geht auf das Fasten ein. Und interessant ist, dass er immer wieder sagt, wenn du Almosen gibst, wenn du betest und wenn du fastest, sollst du dich nicht so und so verhalten. Das bedeutet, für uns ist eigentlich ja, das Almosengeben, möchte ich sagen, vertraut. Uns ist auch das Gebet sehr vertraut. Es ist etwas, was zu unserem irgendwie Alltag gehört, zu unserem Gottdienst. Und die Frage ist, gehört das Fasten auch in dieser Weise zu dem Gottdienst dazu? Wenn wir den Herrn Jesus hier betrachten, dann sagt er immer, wenn ihr Almosen gibt, wenn ihr betet, wenn ihr fastet. Es heißt nicht so, falls ihr mal auf den Gedanken kommt zu fasten, dann verhaltet euch so, sondern es heißt, wenn ihr fastet. Er ging völlig natürlich davon aus, dass die Nachfolger, dass die Jünger, dass die Kinder Gottes es in ähnlicher Weise einfach ganz natürlich finden werden und eben fasten werden. An einer anderen Stelle sind mal die Jünger des Johannes zu Jesus gekommen, Matthäus 9 können wir aufschlagen, ab dem 14. Vers und haben eine Frage gestellt. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel und deine Jünger fasten nicht? Jesus antwortete ihnen, wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, dann werden sie fasten. Und ich denke, das erklärt sich von selber so in der Schriftstelle. Der Bräutigam ist der Herr Jesus. Er war sozusagen mit den Jüngern auch unterwegs und er ist gen Himmel gefahren. Und auf diesen Bräutigam, auf diese Hochzeit des Lammes, liebe Geschwister, warten wir doch. Auf die warten wir doch so sehnsüchtig. Und hier sagt das Wort, wenn der Bräutigam nicht da ist, dann werden sie fasten. So, aus diesen Schriftstellen können wir sehr deutlich eigentlich schon entnehmen, dass es ja eigentlich zu dem Gottdienst, zu der Nachfolge auch dazugehört. Die Frage ist nun ganz praktisch, wie soll das Fasten umgesetzt auch werden? Und wenn wir durch die Bibel gehen, wir haben keine starre Regel, wie wir fasten sollen. Wenn ich auch die Arten des Fastens so ganz kurz auch dargelegt habe. Wir finden es nirgends, ja, dass wir nur so oder so oder so fasten sollen. Aber wir sollen fasten. Was bedeutet das für uns? Das lehrt uns eigentlich, dass Gott uns etwas aufs Herz legt, eine Herzensbürde. Wir sagen sehr oft, wenn es ums Gebet geht, wir haben eine Gebetslast auf unserem Herzen. Und hier ist es nichts anderes, dass wir sagen können, dass Gott uns etwas so aufs Herz legt, eine gewisse Not, für das wir beten sollen und das wir zusätzlich vor Gott empfinden, durch Fasten auch zu begleiten. Das heißt, der Zweck des Fastens, der Anlass des Fastens, können wir so sagen, ist in dem Sinne nirgends festgelegt. Wenn diese Situation eintrifft, dann müsst ihr fasten. So lehrt das Wort Gottes nicht, sondern hier ist sehr individuell, wie der Geist es uns einfach auch aufs Herz auch legt. Das heißt, der Zweck des Fastens, die Länge des Fastens, ob es eine Mahlzeit auslassen, einen ganzen Tag sich der Speise enthalten, 3 Tage oder länger, wie auch immer, das muss Gott uns persönlich aufs Herz auch legen. Und nun möchte ich auf diesen Kerngedanke auch nochmal zurückkommen aus Sacharja 5. Rede zu allem Volk im Land und zu den Priestern und sage, als ihr fastetet und Leid trugt im 5. und 7. Monat, diese 70 Jahre lang, habt ihr da für mich gefastet? Ein Fasten für Gott soll ja das Thema für heute sein. Und ich habe mir die Frage gestellt, wann, ganz allgemein gesprochen auf das Gebet bezogen, wann werden unsere Gebete erhört? Hat vielleicht von der Mitte, Geschwister, jemand da eine Antwort? Wann werden unsere Gebete von Gott erhört? Genau, das ist die Antwort. Wenn wir nach seinem Willen bitten. Es wird berichtet von Georg Müller, der ja Waisenhäuser auch geleitet hat und er ja mit sehr vielen unterschiedlichen auch Schwierigkeiten manchmal konfrontiert wurde. Es mussten Häuser gebaut werden, um die Kinder zu betreuen. Die Kinder mussten versorgt werden. Und so gab es sehr vielfältige Herausforderungen. Und was von ihm aber berichtet wird, er hat so lange in der Schrift gesucht, bis er sozusagen eine Verheißung hatte. Eine Verheißung hatte auf seinen Fall und dann hat er sich im Glauben auf diese Verheißung gestützt. Das heißt, er hat dann nach dem Willen Gottes gebetet. Es war nicht irgendwie sein Gedanke, Mensch, ich brauche das oder jenes und Gott gibt es doch mir bitte, sondern er ist ganz anders vorgegangen. Und das soll so in die Richtung auch der Gedanke sein. Und die nächste Frage wäre, wann wird unser Fasten vor vor Gott erhört? Können wir genau die gleiche Antwort geben, wenn wir nach dem Willen Gottes fasten? Und auch da habe ich mir die Frage gestellt, wenn wir, so Gott will, morgen diesen Fasttag halten wollen, so können wir doch schon sagen, dass wir es einige Jahre schon so halten, immer ankündigen und es freistellen, jedem sich daran auch zu beteiligen. Wir haben hier eine gewisse Gewohnheit, eine gewisse Regelmäßigkeit. Ist das Ganze schädlich dem gegenüber, dass wir sagen, ja, Gott muss uns persönlich irgendwie anleiten? Eigentlich können wir das auch nicht sagen. Seht, wenn eine Not uns auf dem Herzen liegt und diese Not sozusagen auch von längerer Zeitdauer ist, so kann es durchaus auch angebracht sein, dass man auch in gewisser Weise sich regelmäßig Zeit nimmt und fastet. So wie eben, ich sag mal, auch jetzt die Pharisäer gemacht haben. Es wird auch nachher berichtet, dass die ersten Christen genauso die 2 Tage in der Woche haben sie beibehalten. Aber es besteht natürlich auch diese Gefahr, dass wir wissen, in den nächsten Jahrhunderten, wo die Kraft sozusagen, die Kraft gefehlt hat und man mehr sich orientiert hat an den äußeren Dingen, dann haben wir diese Erzählungen, Geschichten, die Historie aus dem Mittelalter, dass Menschen sehr viel Wert gelegt haben, dass sie sich kasteit haben, in gewisser Weise Gott wohlgefällig zu sein. Aber Geschwister, das ist nicht der Gedanke Gottes. Und so besteht natürlich in gewisser Weise auch eine Gefahr, wenn wir uns regelmäßig zu einem Fasten sozusagen treffen oder einen regelmäßigen Fasttag auch einberufen, dass es eben nur eine Gewohnheit ist. Aber Gott möchte mehr. Gott möchte, dass wir ein Fasten für ihn halten. Und das sind folgende Gedanken. Wenn wir ganz eng mit Gott wandeln, wenn wir in dieser Beziehung, in dieser Kindesbeziehung zu unserem Vater auch stehen, wenn wir das Wort Gottes lesen und wir leben hier in dieser Welt, dann werden wir zuweilen eine ganz große Diskrepanz sehen dessen, was das Wort Gottes lehrt und wie die Gesellschaft denkt, wie der Zeitgeist uns in gewisser Weise vorgibt, zu denken und zu leben. Das heißt, all diese Einflüsse, denen sind wir alle ausgesetzt. Und wir lesen aber das Wort Gottes. Und wir sehen, und da können wir, denke ich, ganz offen auch sprechen, es ist in der heutigen Zeit genauso, dass wir als Volk hier in Deutschland und wir haben ja Einblick durch die Medien in viele andere Länder, dass sich die Menschen, können wir sagen, von Gott weit entfernt haben. Weit entfernt haben. Und wir lesen aber das Wort Gottes, wir lesen die Gedanken Gottes, wie der Mensch leben soll. Und das sollte uns nicht sozusagen unberührt lassen, sondern wenn wir Nöte sehen, wenn wir diese Einflüsse der Gesellschaft sehen, dann bedeutet doch das etwas für uns. Mein Gott, warum ist es so? Beziehungsweise besser auch gesagt, es steht doch einer dahinter. Es steht einer dahinter, und zwar dieser Gegenspieler Gottes, Satan selber, der ja hinter diesen Dingen steht und Menschen beeinflusst, um eben Menschen von Gott festzuhalten, also fernzuhalten, meine ich, Menschen dazu zu bringen, dass sie in der Abhängigkeit Satans sich weiter befinden und dass sie ja nicht sich dem Wort Gottes auch und dem Reden Gottes öffnen. Und wisst ihr, wenn wir in dieser Art und Weise sehr nüchtern das Wort Gottes lesen, sich vom Heiligen Geist leiten lassen und die Umstände sehen, in denen wir leben, wird sich, denke ich, wenn wir aufrichtig sind, eine Gebetslast auf unsere Herzen liegen. Es kann gar nicht anders sein. Und was bedeutet eine Gebetslast? Das bedeutet, dass wir angeleitet werden, in dem Sinne durch Gott, diese Not vor Gott zu bringen. Und wenn es sein muss, auch mit Fasten. Und jetzt kommt aber dieses Geheimnis, das für mich in dem Sinne so groß geworden ist, dass wir dann nicht aus, will ich mal so sagen, nicht aus der persönlichen Not heraus so beten und so fasten. Nicht, dass wir einen persönlichen Vorteil in einer gewissen Sache auch erlangen, dass wir dann so beten und fasten. Nein, uns liegt die Sache Gottes auf dem Herzen. Und wisst ihr, wie teuer sind Gott solche Menschen, die in dieser Weise sich mit dem Willen Gottes sich identifizieren, die sich Gedanken machen, mein Gott, dein Wort lehrt so und so. Aber die Menschen leben ganz, ganz anders. Und das legt diese Gebetslast auf unsere Herzen. Und so sehen wir, dass wir aus diesem Blickwinkel heraus auch dann anfangen, Gott zu suchen, ihn zu bitten, dass er Abhilfe schaffen möchte. Und nicht nur im Gebet, sondern, wenn es nötig ist, auch mit Fasten. Wir beten ja schon seit längerem, Geschwister, um die sichtbare Einheit. Und ich habe hier und da auch Aussagen gehört, wo man dann gesagt hat, naja, was sollen wir eigentlich für andere Gemeinden beten? Wir sollten zuerst beten, dass wir unter uns einig sind. So, das war von einigen Jahren schon. Und ich denke, einerseits ist der Gedanke auch richtig, ja, dass wir sagen, was sollen wir groß über den Tellerrand schauen? Wir sollten mal in die eigene Suppe reinschauen. Aber Geschwister, auf der anderen Seite ist der Gedanke nicht richtig. Warum ist er nicht richtig? Weil wir denken an uns, ja? Und Gott denkt ganz anders. Gott denkt an seine Gemeinde, er denkt an sein Werk. Und wenn die Gemeinde in dieser Art und Weise betet, dann ist auch jedem Einzelnen auch hierdurch geholfen. Wenn wir Johannes 17 aufschlagen, Johannes 17, der sehr bekannte Vers, der öfters auch zitiert wird ab dem 20. Vers, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins werden, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins werden. Und jetzt kommt dieser wichtige Gedanke, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Dieser enge Zusammenhang zwischen der Bekehrung der Seelen, dass Menschen an Gott glauben und auf der anderen Seite der Einheit der Kinder Gottes, auch untereinander. Das ist so eng verbunden. Und darum auch dieser Gedanke, für die sichtbare Einheit auch zu fasten. Die Einheit des Herzens in dem Sinne, das bewirkt Gott, wenn wir zum Kreuz kommen, ein Kind Gottes werden, dann werden wir sozusagen in die Gemeinde, in sein Reich sozusagen eingepflanzt. Vom Reich der Finsternis ins Reich des Lichtes auch versetzt. Und doch wissen wir als Menschen, wie viel manchmal so eigene Auslegungen, andere Gedanken uns beschäftigen. Ja, vielleicht wäre es so richtig oder so richtig. Und bestimmte Traditionen prägen uns. Und das alles beeinflusst uns auch. Und das sollte uns bewusst werden, dass Gott uns zusammengefügt hat und dass wir dann wirklich beurteilen, welchen Wert haben Traditionen, welchen Wert haben gewisse Dinge, die wir schon immer gehalten haben, welchen Wert haben sie oder welche Auswirkung haben sie auf die Einheit Gottes, auf die Einheit der Kinder Gottes. Wenn Traditionen sich negativ auswirken auf die Einheit, dann müssen wir aus der Sicht des Wortes Gottes diese Traditionen lassen. Wir können weitergehen, den Gedanken, der uns seit einigen Monaten oder schon länger auch auf dem Herzen ist, die Bitte des Fasten auch für Menschen, die ferne von Gott sind. Menschen, die gottlos sind, die los von Gott sind. Und da ist wieder der Gedanke, so das Gebet, ja, wir können es sehr, sehr allgemein halten. Ja, wir wollen einfach für Menschen beten, die ferne von Gott sind. Aber ich bin überzeugt, wenn wir das Ganze etwas herunterbrechen, wenn wir Namen vor uns haben, wenn wir Menschen vor uns haben, dann beten wir anders, als wenn wir sehr allgemein sprechen. Es gibt ein festes Prinzip, können wir so sagen, ein festes, unabänderliches Gesetz, wonach Gott mit uns Menschen verfährt. Und das Prinzip lautet so: Wenn ein Mensch oder eine Nation sich von Gott entfernt und Sünde tut, was passiert dann? Ja, dann kommt das Gericht. Es gibt keinen anderen Weg bei Gott, weil Gott heilig und Gott gerecht ist. Wenn Menschen in Sünde leben, dann folgt das Gericht. Und auf der anderen Seite, wenn Menschen sich wieder zu Gott bekehren, wenn Menschen Buße tun, dann erweist der gleiche Gott wieder Gnade und Barmherzigkeit. Jeremia 18, Vers 7 beschreibt es so deutlich: In einem Augenblick sage ich über ein Volk und Königreich, dass ich es ausrotten, zerbrechen und verderben will. Wenn es sich aber von seiner Bosheit abwendet, gegen die ich gesprochen habe, dann soll mich auch das Unglück reuen, das ich ihm antun wollte. Sehr klar und deutlich. Und die Frage, die sich hier stellt, Moment mal, Gott hat doch gesagt, dass er ein Strafgericht kommen lassen wird. Und jetzt reut es Gott und er besinnt sich irgendwie anders. Ist es eine Laune Gottes, aus der er handelt? Menschen mögen das vielleicht in dieser Art und Weise auslegen, aber die Frage ist, wer hat sich verändert? Hat sich Gott verändert oder haben sich die Menschen verändert? Die Menschen haben sich doch verändert. Und darum ist der gleiche Gott, der das Unglück sozusagen prophezeit hat, der gleiche Gott sagt, wenn sich die Menschen ja, ihr Unglück anerkennen, wenn sie bereuen, wenn sie Buße tun, dann ist unser Herr und Heiland gnädig und barmherzig. Und es reut ihn das Gericht und er wendet das Ganze auch ab. Und die Frage ist, so ganz praktisch auch, wie steht es um unser Land? Wir wollen mal Daniel 9 aufschlagen. Und hier einige Verse ganz kurz auch betrachten. Eine etwas andere Situation. Ja, aber wir wollen zuerst mal durchlesen. Daniel 9 ab dem ersten Vers. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros aus dem Stamm der Meder, der über das Königreich der Chaldäer König wurde, in diesem ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel in den Büchern auf die Zahl der Jahre, wovon der Herr zum Propheten Jeremia geredet hatte, dass Jerusalem 70 Jahre lang wüst liegen sollte. Und ich wandte mein Gesicht zu Gott, dem Herrn, um zu beten und zu flehen mit Fasten in Sack und Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, bekannte und sagte, ach, lieber Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade denen hältst, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt. Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten abgewichen. Wir gehorchten deinen Knechten, den Propheten nicht, die in deinem Namen unseren Königen, Fürsten, Vätern und allem Volk im Land predigten. Und dann ab dem 18. Vers, es ist ein längeres Gebet, das hier Daniel spricht, 18. Vers, neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tu deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet, nicht aufgrund unserer Gerechtigkeit, sondern aufgrund deiner großen Barmherzigkeit. Ach Herr, höre. Ach Herr, sei gnädig. Ach Herr, merke auf und tue es und verzieh nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Als ich noch redete und betete und meine Sünde und die meines Volks Israel bekannte und mit meinem Gebet vor dem Herrn, meinem Gott, lag um den heiligen Berg meines Gottes, gerade als ich in meinem Gebet so redete, flog der Mann Gabriel, den ich zuvor in der Vision gesehen hatte, daher und rührte mich an um die Zeit des Abendopfers. Und er unterrichtete mich, redete mit mir und sagte, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir Verständnis zu geben. Als du anfingst zu beten, ging dieser Befehl aus und ich komme, um es dir mitzuteilen, denn du bist viel geliebt und wert. So merke nun darauf, damit du die Vision verstehst. Eine Begebenheit, die mir persönlich sehr zu Herzen gegangen ist. Hier ist Daniel, der genau auf die Prophezeiung Jeremias geachtet hat und gezählt hat. 70 Jahre sind nun drum. Und er geht jetzt sozusagen, er hat eine Verheißung. Er hat eine Verheißung, dass Gott nach 70 Jahren das Unglück von Israel wegnehmen wird. Aber wir lesen, wie Daniel vorgeht. Er sagt nicht, Gott, du hast verheißen nach 70 Jahren und darum warten wir, dass du jetzt so schnell wie möglich eingreifst und etwas unternimmst. Er betet nicht so, sondern er ist immer noch in dieser demütigen Stellung, dass er einfach Gott erinnert. Wie das Volk gelebt hat, dass es vom Weg abgekommen ist, dass es diese Strafe tatsächlich verdient hat. Und er bittet hier und sagt, nicht auf uns, nach unserer Gerechtigkeit, Herr, sondern aufgrund deiner Barmherzigkeit greife ein. Und die Frage ist, wenn wir jetzt, ich sage mal sehr allgemein, an unser Land denken, wenn wir an Menschen, die ferne von Gott leben, wo wir Gesichter haben, wo wir Namen haben, wenn wir sie vor Gott bringen, wie sich die Menschheit von Gott abwendet und wenn wir das Wort lesen und wissen, es wird ein Gericht folgen, können wir nicht in dieser Art und Weise vor Gott treten, dass wir sozusagen einstehen, dass das Gericht abgewendet wird. Dürfen wir das? Wisst ihr, und auch hier wieder, natürlich könnten wir jetzt anfangen zu klagen, Mensch, ja, wenn Gott das Gericht bringt, dann bin ich doch persönlich betroffen. Sind meine Kinder betroffen? Aber Geschwister, darum geht es bei Gott nicht in erster Linie. Es geht darum, dass wir die Dinge so sehen, wie er es sieht. Dass wir sehen die Not allgemein im Land, auf der Erde. Und dass wir für diese Menschen anfangen zu beten, dass Menschen sich zu Gott doch auch wenden wollen. Und so ist ein Fasten für Gott. Es ist nicht selbstsüchtig in dieser Art und Weise, sondern Gott und sein Wille steht im Mittelpunkt. Und wenn wir in den Alltag reingehen, dann werden wir sehr unterschiedliche Nöte auch. Nicht nur, dass Menschen, ich habe jetzt nur diese zwei vielleicht Gedanken, die Einheit und auch, dass Menschen sich von Gott abwenden, so besonders herausgegriffen. Aber es gibt ja viele andere Nöte auch. Entwicklungen in unserer Gesellschaft, auch unter Bekennern, Nachfolgern Jesu, die behaupten, Gott zu dienen, aber ganz anders leben. Und so gibt es viele andere Nöte, die uns auf dem Herzen liegen. Und Gott wünscht sich solche, wenn ich sagen darf, solche Daniels, die vor Gott in dieser Art und Weise erscheinen. Der Prophet Joel hat es einmal so ausgedrückt: Heiligert Gott ein Fasten. Das bedeutet ja so viel. Was bedeutet heiligen? Es weihen, Gott weihen. Das heißt, wenn ich faste, dann faste ich nicht, damit ich irgendeinen Vorteil habe, dass ich ein paar Pfund dann abnehme. Nein, es geht darum, dass wir fasten, weil Gott uns eine Gebetslast auf die Herzen gelegt hat. Aber eins ist, denke ich, auch klar, dass wir in dieser Art und Weise, wenn wir auch nach dem Willen Gottes fasten, dass wir nicht, wie es auch Daniel in dem Sinne gekommen wäre, ja, so, Gott, so, du musst jetzt, ja. Ich bete nicht nur, sondern ich faste sogar und jetzt, lieber Gott, musst du schon eingreifen. In dieser Art und Weise können wir Gottes Arm nicht bewegen, sondern es ist immer noch Gnade. Gnade, die Gott uns zuteil werden lässt. Und das Fasten, es ist lediglich ein Mittel, um diese Gnadengabe persönlich auch zu empfangen. Und so können wir sagen, ein Fasten für Gott ist ein Fasten, das von Gott bestimmt ist, das er uns aufs Herz gelegt hat, wo er auch die Dauer, die Intensität des Fastens auch festlegt. Und dieses Fasten dient nicht persönlich mir in erster Linie zum Vorteil, sondern wir beten und wir fasten nach dem Willen Gottes. In dieser Art und Weise, dass sein Name verherrlicht werden möchte. Und so ist es mir auf dem Herzen, dass wir ja offen durch diese Welt gehen, dass wir das Wort Gottes lesen, und dann auch vergleichen, welche Nöte um uns herum sind. Und dass Gott uns es so groß machen möchte. Und dass er uns zu beten und zu Menschen machen möchte, in unserer Zeit, wo wir im Wohlstand leben, die bereit sind zu verzichten auf Speise, auf gewisse Bequemlichkeit, auf Tränken vielleicht auch, wenn es Gott gewollt ist. Nicht zu unserem Vorteil, sondern dass Gottes Name geehrt wird. Und Gott möge es einem jeden Einzelnen von uns gelingen lassen. Amen.